Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der vorletzten Folge des Romans Perspektiven des französischen Autors Laurent Binet in der Übersetzung von Christian Wachinger. Ein Mord am Maler Pontormo wird hier verwoben mit historischen Figuren sowie politischen und künstlerischen Themen der Renaissance-Epoche. Gestern hat der große Michelangelo seine Beichte abgelegt. Der depressive Pontormo wollte sein Fresko eigenhändig zerstören, weil sich das Urteil des Zeitgeistes gewandelt hat. Michelangelo aber wollte das Werk unbedingt bewahren. Er eilte nach Florenz, tötete den Maler und verschwand zurück nach Rom.
Giorgio Vasari an Michelangelo Buonarroti.
Florenz, den 27. Juni 1557. Seine Exzellenz, der Herzog, hat mich beauftragt, seine Einladung an euch zu erneuern. Ihr seid stets willkommen in Florenz, das sich nichts sehnlicher wünscht als eure Heimkehr. Er verspricht euch, dass ihr hier mit allen eurem Ingenium zukommenden Rücksichten empfangen werdet, und er versichert euch darüber hinaus, dass Pontormos Fresko nach euren Wünschen fertiggestellt werden wird. Der Herzog wird persönlich darüber wachen, dass Bronzino dem Geist gerecht wird, in dem Pontormo es entworfen hat. Was den Letzteren angeht, so sichert der Herzog euch zu, dass niemand euch die unglücklichen Umstände verargen wird, die ihn das Leben gekostet haben, denn sie bleiben geheim. Nur drei Menschen außer euch wissen davon. Der Herzog, der euch ergeben ist, und Don Vincenzo Borghini, für den ich einstehe wie für mich selbst. An die Öffentlichkeit wird die Sache nicht dringen. Offiziell wird es heißen, dass er selbst seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Für den überschaubaren Kreis derer, die von der Sache Wind bekommen haben, halten wir noch eine andere Version bereit und überlassen es dem Geschwätz, sie zu verbreiten. Nämlich, dass Bacchiacca Pontormo getötet habe, wohl aus Brotneid. Sollte er sich eines Tages erholen, noch ist er schwer verletzt und sein fiebriger Geist kaum bei Sinnen, wird der Herzog in seiner Großmut ihm anstelle des Strangs die Verbannung anbieten, sofern er verspricht zu schweigen. Außerdem hat der Alte keine Ahnung und kann uns überhaupt nichts anhaben. Ich sollte noch erwähnen, dass sogar die Herzogin aus dieser Regelung herausgehalten wird und der Herzog es nicht für klug erachtet hat, sie ins Bild zu setzen über alle Einzelheiten, die ihr mir in eurem vorigen Brief zu schildern die Güte hattet. Was nun seine Durchlaucht angeht, so seid versichert, dass er euch nichts übel nimmt. Es sei denn, dass ihr ihn nicht über euren Florenzbesuch informiert habt und so rasch wieder abgereist seid. Aber ihr seid ja gar nicht in Florenz gewesen. So kommt alles wieder in Ordnung. Auf euch wartet ein Florenz, das zu seiner Ruhe zurückgefunden hat.
Agnolo Bronzino an Sandro Alori.
Florenz, den 10. Juli 1557. Denk daran, Sandro, niemandem zu trauen und bleib unbedingt in Rom, denn Florenz ist eine einzige Schlangengrube. Gestern hat das Gericht gesprochen. Der Hutmacher erbt alles. Ja, du hast richtig gelesen. Das Haus und die Zeichnungen. Dabei hatte mir der Herzog persönlich versprochen, nachdem Jacopo ohne Erben verstorben sei und mich wie einen Sohn angesehen habe, müsse sein Eigentum mir zufallen und niemand anderem. Da sieht man, was das Wort eines Fürsten wert ist. Es hat genügt, dass aus dem Nichts dieser Sockenhändler, dieser angebliche Cousin fünften Grades auftauchte, von dem nie jemand etwas gehört hatte, und schon hatte er die Richter auf seiner Seite. Man nennt sie Hüter der Gesetze, aber die bessere Bezeichnung wäre Totengräber der Gerechtigkeit. Man war gerade noch bereit, mir die Skizzen für San Lorenzo zu überlassen, damit ich die Fresken fertig malen kann, und wenn das Werk abgeschlossen ist, muss ich sie bei der Stadtkämmerei abliefern. Florenz ist wahrlich nur noch ein fauliger Apfel, der nichts Besseres verdient, als von Frankreich oder Spanien abgepflückt zu werden. Schau nur den armseligen Herzog an. Er scheut keine Erniedrigung, um es dem Papst oder dem Kaiser recht zu machen, in der Hoffnung, dass man ihm eine Krone hinwirft, wie einen Knochen den Hunden, die bei Festmählern unter den Tischen umherstreifen. Wer erbarmte sich seiner und erlöste ihn aus dieser absurden Wahnvorstellung? Ein König ist es, sich schuldig, gerecht zu sein und sich noch dem Unterwürfigsten seiner Untergebenen erkenntlich zu zeigen. Seit 20 Jahren male ich nun jedes Mitglied der Familie, Mutter, Gattin, Kinder und das Porträt, das ich von ihm gemacht habe, in diesem albernen Schrank. Jacopo hat recht getan, sich mit dem Pinsel über die Eitelkeit dieses Emporkömmlings lustig zu machen. Der Spott findet ja seine Berechtigung, wenn er die Antwort auf Ungerechtigkeit ist. Ist die Satire nicht die Waffe der Schwachen, mit der sie die Großen ins Lächerliche ziehen? Und nachdem dieser Herzog nichts weiter ist als ein Zuhälter, hat er es doch verdient, dass man seine Tochter als Hure gemalt hat.
Maria de Medici an Catherine de Medicis, Königin von Frankreich.
Florenz, den 12. Juli 1557. Ich bin nicht tot, liebe Tante, aber bald wird es wohl so sein, oder ich werde verrückt, was auf dasselbe hinauskommt, denn dann werde ich nicht mehr wissen, wer ich bin, und wenn mein Leib noch lebt, gewiss nur schwach und aus Gründen, die nicht in meiner Macht liegen, so wird meine Seele im All verstreut sein. Wenn das Wasser eines Sees zur Wolke verdunstet ist, ist die dann noch der See oder schon etwas anderes? Meine Eltern halten mich streng bewacht. Ich bin im Palazzo Pitti eingesperrt. Wie sehr beneide ich die Zypressen, die ich in der Ferne auf den Hügeln sehen kann. Der Majordomus eines Edelmannes, der in diplomatischer Mission nach Frankreich muss, hat sich meiner erbarmt und bereit erklärt, euch diesen Brief unter einem Vorwand zu überbringen. Ich beeile mich, denn er wartet im Vorzimmer darauf, ihn von mir anvertraut zu bekommen. Ich flehe euch an, Madame, dem Ritter Malatesti den Brief zu übermitteln, den ihr hier anliegend findet. Ich halte ihn seit meiner Rückkehr aus Mailand bereit, schrieb ihn aber jeden Tag neu, und seitdem wartet er auf eine solche Gelegenheit, um zu seinem Adressaten zu gelangen.
Maria de Medici an Malatesta de Malatesti.
Florenz, den 12. Juli 1557. Wo bist du, mein Ritter? Bist du heil in Frankreich angekommen? Das ist die einzige Hoffnung, die mich am Leben erhält. Ach, wie grausam ist dein Schweigen, obwohl ich natürlich weiß, dass du nichts dafür kannst. Hättest du mich nicht aus den Klauen des Bösewicht Vasari befreien können? Aber ich mache dir keinen Vorwurf. Dein Leben liegt mir mehr am Herzen als mein eigenes, und ich wäre schon mit Freuden gestorben, wenn mir mein Leben noch allein gehörte. Aber ich trage ja nun deinen Sohn, und auch wenn er nicht nach dir heißen wird, so bist es doch du, den ich in meinem Bauch wachsen und zu fühlen glaube. Armes, unschuldiges Geschöpf. Ich glaube herausgehört zu haben, dass der Herzog von Este sich gegen einen Bastard in seiner Familie sträuben würde. Es soll mir recht sein. Aber ich zweifle nicht daran, dass mein Vater einen anderen Fürsten findet, an den er mich verkaufen kann. Naja, was soll's? Ich würde lügen, wenn ich nicht zugäbe, dass eine gewisse Erleichterung davon ausgeht, dem finsteren Alfonso entkommen zu sein. Doch letztlich, ob er oder ein anderer, keiner ist mein geliebter Malatesta. Sag mal, denkst du noch inmitten der Freuden des französischen Daseins an deine Maria? Oder haben mich die schönen Französinnen in deiner Erinnerung, in deinem Herzen überstrahlt? Ach, wie eifersüchtig bin ich auf sie und auf alle Menschen, die sich an deiner Anwesenheit gütlich tun können. Hat Königin Katrin dich gut aufgenommen? Ihr jedenfalls wirst du ja nicht den Hof machen, aus Rücksicht auf mich. Schließlich ist sie meine Tante. Aber auch aus Rücksicht auf König Heinrich, ihren Gatten. Wobei, wenn ich genauer nachdenke, solche Überlegungen dich, Dreckskerl, ja auch nicht gebremst haben, als es darum ging, die Tochter des Herzogs, deines Herrn, zu verführen. Wie gerne würde ich noch einmal erleben, wie du mir zitternd aus Angst vor der eigenen Courage deine entbrannte Leidenschaft erklärtest. Komm mich abholen, mein Ritter. Hol mich hier noch einmal raus. Was einer einmal geschafft hat, kann er es nicht noch mal tun? Sei ein Mann, mein schöner Geliebter, und hol deine Frau ab. Sind wir nicht vor Gott verheiratet, ja sogar vor den Menschen? Hol deinen Sohn ab, hol uns beide ab. Lass nicht zu, dass die bösen Zungen deinen Sohn einen Bastard und deine Frau eine Hure nennen. Nein, komm nicht. Ich würde mir nie verzeihen können, wenn dir etwas zustieße. Sei auf der Hut vor Verrätern und Mördern. Die Mächte des Bösen kriechen auf uns zu wie die Spinnen. Florenz ist eine tödliche Falle. Du darfst deinen Fuß nie wieder hier hinsetzen. Hörst du? Ach, wie ich leide. Was soll aus mir werden? Wem werde ich ausgeliefert sein? Naja, mir egal. Für unseren Sohn muss ich leben. Ich hoffe so sehr, dass es kein Mädchen wird. Das wäre ein weiteres Unglück für das arme Kind. Gott befohlen, ich mag dieses Blatt gar nicht ziehen lassen und bete, dass es zu dir gelangt, wenn dieses Glück schon mir selbst versagt ist.
Benvenuto Cellini an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Florenz, den 19. Juli 1557. Versprochen ist versprochen, Herr Marschall, das ist meine Devise. Und dementsprechend bin ich im Besitz des gesuchten Gemäldes. Ihr fragt euch, wie ich dieses Wunder ein zweites Mal vollbracht habe? Diesmal ging es nicht darum, das Bild aus dem Herzen der bestbewachten Festung der ganzen Toskana zu entwenden, zumal es wahrscheinlich auf Befehl des Herzogs vernichtet worden war. Also begab ich mich einfach zu Bronzino, um ihn zu bitten, ein weiteres Exemplar zu malen. Ich habe ihm geschildert, dass eine Venus von seinem Pinsel, der ein Medici-Gesicht verpasst wurde, eine Art Verneigung vor seinem Meister sei, dessen letzte Handlung schließlich diese unverfrorene Geste gewesen war. Ehrlich gesagt, war es nicht schwer, ihn zu gewinnen, denn er hatte wohl einigen Grund, sich über den Herzog zu beklagen. Ja, er ist ziemlich aufgebracht gegen ihn. So hat er eine Kopie des Bildes gemalt, ohne Skizze aus dem Gedächtnis, mit einer Abweichung, die euch gefallen wird, dessen bin ich mir sicher. Da das Gerücht umgeht, die junge Maria habe sich von einem Pagen des Herzogs schwängern lassen, hat er der Venus den dicken Bauch einer fortgeschrittenen Schwangerschaft gemalt. Das Ergebnis ist hinreißend. Dieser Bronzino ist ein erstrangiger Künstler. Eure Cousine, die Königin, sollte ihn nach Frankreich holen. Nachdem Vasari nun Pontormos Venus sichergestellt hat, kann ich dieses Gemälde hier behalten, ohne befürchten zu müssen, dass jemand es bei mir suchen kommt, denn niemand ahnt etwas davon. Ihr braucht mir nur jemanden zu schicken, der es im Empfang nimmt. Es wartet hier so lange. Und diesmal kann ich euch versichern, dass die Übergabe ohne die gehabten Schwierigkeiten verlaufen wird. Ich habe bereits begonnen, eine Expertise zu verfassen, die dem Bild beigegeben werden soll. Das bereitet mir größtes Vergnügen. Eine Abschrift gebe ich mit, wem immer ihr wollt. Oder ich stelle sie euch direkt zu.
Giovanni Battista Naldini an Giorgio Vasari.
Florenz, den 21. Juli 1557. Signor Giorgio, ich weiß nicht, wie ich euch danken soll, euch und Signor Vincenzo, dass ihr mich auf der Baustelle im Palazzo eingestellt habt. Und des Weiteren muss ich euch teilhaben lassen an meinem Stolz, nun zu den Helfern des berühmten Vasari zu zählen. Und überdies ist mir bewusst, dass es eigentlich nicht angeht, einen Kollegen zu beschuldigen, vor allem nicht einen dermaßen gut beleumundeten. Aber noch mehr Scham müsste ich empfinden, wenn ich euch über das, was ich weiß, und ich habe es durch Zufall erfahren, nicht in Kenntnis setzte. Wenn ihr in der Werkstatt von Signor Benvenuto Cellini nachseht, werdet ihr dort ein Gemälde finden, das die Tochter des Herzogs schwer beleidigt und die Ehre der ruhmreichen Familie Medici beschädigt. Nehmt hin, dass ich euch nicht sage, woher ich das weiß, denn ich möchte niemanden unnötig in noch größere Verlegenheit bringen. Wie dem auch sei, betrachtet meine Indiskretion bitte als einen weiteren Beweis meiner Ergebenheit.
Piero Strozzi, Marschall von Frankreich an Benvenuto Cellini.
Fontainebleau, den 24. Juli 1557. Bravo, Signor Benvenuto. Hätte ich in meiner Truppe doch ein paar mehr Männer von eurer Kragenweite, die so schwungvoll Wagemut und Erfindungsgeist unter einen Hut bringen. Ein Wink von euch genügt und ich mache euch zum Hauptmann. Was sage ich, zum General? Mit euch ständen wir heute vor Neapel. Stattdessen muss das französische Heer die Champagne gegen spanische Angriffe aus Richtung Brüssel verteidigen. Aber was soll's? Wir sind gerettet. Paul IV. Hat König Philipp exkommuniziert, aber dem ist das herzlich egal. Ich sage nur, wir brauchen mehr Cellinis und weniger Caraffas. Und ich gehe wieder nach Rom mit vielen Talern im Gepäck, um den nächsten italienischen Krieg zu finanzieren. Nachdem es, wenn ich euch richtig verstanden habe, unkompliziert ist, ein Gemälde, von dessen Existenz niemand weiß, aus der Stadt zu schaffen, lasst es doch bitte nach Bologna bringen. Dort wird euch einer der unseren erwarten und es direkt nach Venedig befördern, wo unsere Leute es öffentlich machen und gehörig herumzeigen. Macht euch aber wegen des Flugblatts keine Mühe. Wir wollen euch die Arbeit ersparen, es zu verfassen. Und ich kenne einen Vertrauten von Aretino, der sich dieser Aufgabe ebenso gut annehmen kann. Vielleicht kennt ihr ihn sogar. Es ist Lodovico Dolce, ein Drucker, der mit ihm befreundet war und der gerade eine kleine Abhandlung über Malerei in Dialogform herausgebracht hat. Ich lasse sie euch schicken. Ihr werdet sie bald in Händen halten.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Arezzo, den 25. Juli 1557. Lieber Vincenzo, diesen Brief habe ich von Naldini bekommen. Ich lege dir eine Abschrift bei. Hältst du für möglich, dass der junge Mann Intrigen erfindet, um uns davon berichten und so unsere Gunst erlangen zu können? Selbst wenn wahr ist, was er behauptet, werden wir noch lange keine Männer vom Bargello losschicken, um die Werkstätten der Maler zu durchsuchen, denn das würde Proteste auslösen, die so weit gehen können, dass sich alle gegen uns verbünden. Lass es uns bitte so machen. Sag ihm, er soll die Augen aufhalten und einen oder zwei Offiziere abordnen, die Cellini überwachen, allerdings unauffällig. Sollte während meiner Abwesenheit etwa ein Brief von Michelangelo für mich eintreffen, lass ihn mir hierher nachsenden.
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Florenz, den 2. August 1557. Signor Giorgio, mein Freund, nichts würde mir mehr widerstreben, als euch die Tage der Zurückgezogenheit zu trüben. Aber ich kann euch nicht in Unkenntnis lassen über die jüngsten Vorkommnisse hier. Gott hat es nicht gefallen, Schwester Plautilla noch länger in dem Zustand der Melancholie zu belassen, in dem sie sich seit der Überstellung in die Kerke des Bargello befand. Leider. Seitdem nämlich führt sie die Proteste an, die eure verdammten Nonnen hier in Siena angezettelt haben. Und ich wäre nicht überrascht, wenn sie demnächst meinen Kopf forderten, mit dem Ziel, die Nelly an meine Stelle zu setzen. Damit wird mir also die Gastfreundschaft gedankt. Ich wünschte von ganzem Herzen, dass ihr eure Nonnen nach Arezzo heimholtet. Und wenn ihr erreichen könntet, dass sie Schwester Plautilla mitnehmen, so wäre mein Glück vollkommen. Versprecht ihnen ein kleines, ein mittelgroßes Kloster, eine Abtei oder, wenn nötig, den Heiligen Stuhl. Aber habt Erbarmen mit mir und schafft mir diese zänkischen Schreckschrauben vom Hals. Und Cellini steht unter Bewachung, wie ihr es mir angeordnet habt. Doch die Berichte unserer Späher haben keinerlei Auffälligkeiten berichtet. Keine nennenswerten Abweichungen von seinen Gewohnheiten. Er betrinkt sich, prügelt sich, hurt herum und arbeitet nicht viel.
Benvenuto Cellini an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Florenz, den 15. August 1557. Eure kleine Abhandlung über Malerei habe ich erhalten und zu meinem Unglück oder eurem auch gelesen. Lodovico Dolce ist ein Tropf und ihr werdet das Gemälde nicht von mir bekommen. Sagt der Königin, ich bin, so leid es mir tut, von eurem Mangel an Vertrauen so schwer gekränkt, dass ich es lieber vernichten, als den Einlassungen eines verblödeten Venezianers ausliefern will, der Raphael den Vorzug vor Michelangelo gibt und der so weit geht, Tizian höher zu schätzen als unseren göttlichen Buonarroti. Übrigens taugt sein Schreibstil nichts. Und wenn er ein Flugblatt gegen die Medici verfasst, dann wirbelt das nicht mehr Staub auf als ein Ameisenfurz.
Piero Strozzi, Marschall von Frankreich an Benvenuto Cellini.
Rom, den 1. September 1557. Seid ihr verrückt geworden, mein Freund? Was redet ihr davon, das Gemälde, dessen Existenz, dessen Wiedergeburt nur eurem listenreichen Ingenium zu verdanken ist, zu vernichten? Haltet ein! Ich komme sofort. Ihr habt richtig gelesen. Im Namen der Königin wird der Marschall von Frankreich, der, so Gott will, dem gegenwärtigen Herzog von Florenz als Primus inter pares nachfolgen wird, euch in vollständigem Inkognito besuchen, damit wir uns in aller Ruhe, wie zwei Krieger, darüber austauschen können, was wir an Kränkendem zueinander gesagt haben. Glaubt mir, sollte es eine Beleidigung gegeben haben, so war sie nicht beabsichtigt und ist unwillentlich entstanden. Seht selbst, ob ich euch vertraue. Ich lege mein Leben in eure Hände. Ich habe noch ausreichend Mittel, um heimlich nach Florenz zurückzukehren, Aber wenn irgendwer Cosimo darüber ins Bild setzt, ist das mein sicherer Tod.
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Florenz, den 10. September 1557. Signor Giorgio, diesmal müsst ihr umgehend wiederkommen, und zwar aus einem so außerordentlichen, so unwahrscheinlichen, so jeder Logik zuwiderlaufenden Grund, dass ihr es mir nicht glauben würdet, ehe ihr es nicht mit eigenen Augen gesehen habt. Piero Strozzi ist in der Stadt. Ja, ihr habt richtig gelesen. Strozzi, der Jüngere in Person. Nein, ich bin nicht vom Wahnsinn heimgesucht. Ich habe keinerlei Fieberfantasien und ich habe seit gestern keinen Tropfen Wein getrunken. Der Mann wurde beobachtet, als er bei Cellini eintrat, dessen Haus von Spähern bewacht war, und die versicherten mir, er sei, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, noch dort. Weil meine Zeilen euch möglichst rasch erreichen sollen, gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail. Es tut mir leid, dass ich eure Verschnaufpause so gewalttätig beende und euch obendrein bei so schlechtem Wetter auf die Straße nötige, aber eure Gegenwart ist unbedingt erforderlich. Denn die Wachen vom Bargello erwarten Weisungen von mir, da ihr mir eure Befehlsgewalt übertragen habt. Ich aber, dessen einzige Fähigkeiten doch letztlich nur sind, dass ich ein wenig Latein, Griechisch und Hebräisch lesen kann, bin auf die euren angewiesen.
Maria de Medici an Malatesta de Malatesti.
Florenz, den 11. September 1557. Ich nutze eine weitere Gelegenheit, die sich mir bietet, um euch zu schreiben. Trotz der Haft und strengen Überwachung, der ich auf Befehl meines Vaters immer noch unterliege, aber habt keine Angst, Ritter. Dieser Brief, wenn er denn den Weg zu euch findet, wird der letzte sein, den ihr von mir erhaltet. Maria, falls ihr euch noch für einen Augenblick auf den Namen von der besinnen wollt, die euren Liebesschwüren geglaubt hat und infolgedessen euer Kind unterm Herzen trägt, wird euch nicht weiter lästig fallen. Was man mir von eurem Betragen am französischen Hof berichtet hat, gibt meiner Beunruhigung, die euch gegenüber zu bekunden ich in meinem vorigen Schreiben die Schwäche hatte, reichlich Nahrung. Allem Anschein nach habt ihr euch große Mühe gegeben, sie zu rechtfertigen. Eure Geliebten hätte ich euch verziehen, wenn ich hätte annehmen dürfen, dass sie für euch wie billiger Wein waren, bei dem ihr verzweifelt den Nektar zu vergessen suchtet, dessen man euch beraubt hatte. Ich hätte euch alles vergeben, wenn ich geglaubt hätte, dass es darum ging, in der Ausschweifung euren Kummer darüber, von mir getrennt zu sein, zu ertränken. Doch mehrere, allesamt übereinstimmende Zeugnisse haben mir am Ende die Augen geöffnet. Du Grausamer, wie kannst du mich so behandeln? Welches Wundermittel verhilft den Männern dazu, so rasch zu vergessen, was sie angebetet haben? Denn geliebt hast du mich, das weiß ich. Und wenn du das Gegenteil behaupten wolltest, würde ich es dir selbst heute, da mir die Augen geöffnet sind, nicht glauben. Ich war jung. Ich war gutgläubig. Ich hatte noch nie Worte gehört, wie du sie in all deiner Verwegenheit an mich richtetest. Und ich habe alles geopfert. Meine Ehre, meinen Ruf, die Liebe meiner Eltern. Du hast ganze Arbeit geleistet. Zwar hatte ich, indem ich dich liebte, überraschende Freuden, aber sie kosten mich sonderbare Schmerzen. Und alle Regungen, die du mir verursacht hast, sind heftig. Der Bote, der dir meinen Brief bringen soll, bedrängt mich, denn seit mehreren Tagen regnet es ununterbrochen, und wenn er seine Abreise noch weiter hinaus zögert werden, so behauptet er, die Straßen unpassierbar seien. Aber ich bin noch nicht fertig. Er muss noch ein bisschen warten. Habe ich nicht monatelang gewartet, dass du kommst und mich befreist? Wenn ich mich nun ein allerletztes Mal an dich wende, will ich nichts vergessen. Der Herzog von Este hat seine Entscheidung widerrufen. Er verweigert, dass ich seinen Sohn heirate. Und weil diese Heirat letztlich deinetwegen vereitelt worden ist, habe ich mich bei dir dafür zu bedanken. Er hat allerdings seinen Plan, in die Familie Medici einzuheiraten, nicht aufgegeben und meinem Vater vorgeschlagen, ihm statt meiner nun Lucrezia zu geben. Die Arme hat nicht wie ich die Aussicht, zu einem beschädigten Ding zu werden. Allerdings ist sie erst 12, arg jung, um sich von einem Diener schwängern zu lassen. Außer meinem Unglück hast du also auch das Unglück meiner Schwester verursacht. Was mich betrifft, so ist keine Zeit mehr, mir einen Ehemann zu finden. Wer würde sich der Lächerlichkeit aussetzen, einem 7. Monat schwangeres Mädchen zu heiraten? Mir bleibt nur das Kloster. Oder vielleicht, wenn ich das Kind zur Welt gebracht habe, könnte man es mir wegnehmen und einer schlechten Amme anvertrauen, und ich würde dem Fürsten einer reichlich entlegenen Gegend angeboten, wohin die Kunde von meiner Ehrlosigkeit nicht vorgedrungen ist. Ungarn, Polen oder noch weiter, wer weiß. Vielleicht schickt mich mein Vater nach Amerika. Wenn mich die Seeräuber gefangen nehmen und ich als Sklavin in Algerien lande, ist eins gewiss: Er wird kein Lösegeld für mich zahlen. Ginge es nach ihm, wäre ich bereits auf dem Weg in Süleymans Harem. Und du würdest erst recht nicht kommen, um mich zu befreien. Der Regen wird heftiger. Ich muss schließen. Gott befohlen, Signore. Ich überlasse euch euren Freuden und beschäftige mich damit, euch zu vergessen, so wie ihr mich vergessen habt. Leider fällt es mir nicht so leicht wie euch.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Arezzo, den 12. September 1557. Ich liebe und verehre eure Umsicht nicht weniger als eure Treue und euer Vertrauen in mich. Recht hattet ihr, mich zu verständigen, ehe ihr etwas unternahmt. Tut nichts, Signor Vincenzo, und sagt den Männern von Bargello, sie sollen unter allen Umständen stillhalten. Die Nachricht, die ihr mir habt überbringen lassen, ist so außerordentlich, dass ich mir dessen ganz sicher sein muss. Denn wenn wir bei Cellini einbrechen, bin ich es, der die Verantwortung dafür tragen muss. Bis dahin heißt es vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wozu Strozzi fähig ist, wenn er es überhaupt ist, wovon ich noch nicht restlos überzeugt bin. Diese Zeilen vertraue ich einem Boten an, der mir ein paar Stunden voraus ist, sofern er nicht in den Unwetterfluten ertrinkt, die sich gegenwärtig über die Toskana ergießen.
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Jetzt sind unsere Männer schon mehr als 12 Stunden auf Posten rund um Cellinis Wohnung, und ich bin noch immer ohne Nachricht von euch. Der Arno ist über die Ufer getreten und überflutet die Straßen. Wir können nicht länger warten. Ich muss den Befehl zur Erstürmung geben, solange das noch möglich ist. Denn wenn das Wasser weiter in diesem Tempo steigt, steht es uns bald bis zur Hüfte. Ich lasse diese Nachricht an die Porta San Nicolo bringen, in der Hoffnung, dass sie euch dort wohlbehalten antrifft. Ich wage nicht, mir den Zustand der Straßen auszumalen und kann nur beten, dass diese Sintflut euch nicht mitsamt eurem Pferd mit sich gerissen hat.
Das war die vorletzte Folge aus Laurent Binets Roman Perspektiven in der Übersetzung von Christian Wachinger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Die Lesung ist eine Produktion von MDR Kultur, HR2 Kultur und NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Die letzte Folge morgen bei uns.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Das Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union ist unter Dach und Fach. Laut der Regierung in Washington hat die EU alle notwendigen Schritte umgesetzt. Damit treten auch niedrigere Zölle für EU-Autoexporte in Kraft, und zwar rückwirkend zum 1. August. 15% statt wie bisher 27,5%. Unsere Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt berichtet, dass nicht nur die Autoindustrie von dem Abkommen profitiert.
Ja, es geht durchaus auch noch um mehr als um die Autos. In der Verordnung von US-Präsident Trump werden auch hunderte andere Produkte aus der EU aufgezählt. Allen voran geht es um Flugzeuge und Flugzeugteile. Da sollen die Zölle künftig bei null oder bei nahe null liegen. Man muss aber auch sagen, andere große Branchen, auch für Deutschland sehr wichtige Branchen, sind ja nicht Teil dieses Deals jetzt gewesen. Also allen voran auf europäischen Stahl, auf Aluminium und Kupfer liegt ja weiterhin der Aufschlag von rund